D-Radio Wissen. Eine Stunde Film. Der Podcast.
Einen schönen Dienstagabend euch zusammen. Ihr habt es in der Redaktionskonferenz eben schon gehört. Das Leben von Isabelle Carot, der französischen Schauspielerin, ist heute Abend eins unserer Themen. Denn es kommt eine Dokumentation in die Kinos am Donnerstag über die junge Frau, die 2010 an den Folgen ihrer Anorexie gestorben ist. Heftige Dokumentation, sehr sehenswert. Und heute Abend nicht das einzige Thema, das ein bisschen heftiger ist. Denn ich möchte mit euch über einen anderen Film reden, der jetzt draußen ist. Und zwar auf YouTube. Der kommt nicht in die Kinos, sondern ist für jeden zu sehen, auch bei uns auf dradiowissen.de ist er verlinkt und der heißt Entscheidend ist die Entscheidung und das ist ein Film über Organspende. Da gibt es einen Verein, junge Helden, die sich seit ganz vielen Jahren dafür einsetzen, seit 12 Jahren mittlerweile, dass Organspende in Deutschland erleichtert wird und vor allem, dass die Menschen einen Organspendeausweis bei sich tragen. In diesem Film mitgespielt haben unter anderem Jürgen Vogel und Joko Winterscheid, den kennt ihr als die andere Hälfte von Klaas Häufer Umlauf, der auch mitgespielt hat, aber gestern bei dem Termin leider nicht dabei sein konnte. Aber mit den beiden, mit Joko und mit Jürgen Vogel, habe ich über diesen Film gesprochen. Entscheidend ist die Entscheidung, ist komplett in Eigenregie entstanden und ist sehr cool, was die da auf die Beine gestellt haben. So, diese beiden etwas heftigeren Themen lockern wir auf mit zwei lustigeren Filmen. Zum einen die Minions, die kennt ihr aus den ersten beiden Teilen von Ich einfach unverbesserlich. Diese kleinen gelben Nervbolzen haben jetzt ihren ersten eigenen Film in 3D, der startet Donnerstag. Da hören wir rein in das lustige Gequake. Und dann habe ich noch eine französische Komödie für euch. Liebe auf den ersten Schlag. Hat mir auch sehr gut gefallen. Also ich denke, von der Mischung her kriegen wir es noch auf ein erträgliches Niveau heute Abend.
D-Radio Wissen.
2003 hat Claudia Kotter zusammen mit ihrer Schwester und ein paar Freunden den Verein Junge Helden gegründet, weil sie selbst eine Spenderlunge gebraucht hat. Claudia Kotter litt seit ihrem 7. Lebensjahr an einer Autoimmunkrankheit, Sklerodermie, die darauf hinausläuft, dass die Lunge irgendwann nicht mehr funktionstüchtig ist und sie mit 23 Jahren darauf angewiesen war, eine Lunge transplantiert zu bekommen. Das gestaltete sich als wahnsinnig schwierig. Sie hat zusammen mit ihren Freunden, ihrer Familie rausbekommen, dass es teilweise sehr lange Wartezeiten gibt. 2007, also 4 Jahre später, hat sie dann diese lebensrettende Operation bekommen, hat diese Spenderlunge bekommen, die sie auch angenommen hat, die ihr Körper nicht abgestoßen hat, mit der sie dann immerhin nochmal 4 Jahre weiterleben konnte, bis sie 2011 im Alter von 30 Jahren gestorben ist. Ihre Schwester Angela und Freunde und Unterstützer machen diesen Verein Junge Helden seitdem weiter, organisieren wahnsinnig viel, stellen viel auf die Beine. Es gibt jedes Jahr auch Partys, auf denen in erster Linie junge Menschen davon überzeugt werden sollen, einen Organspendeausweis zu besitzen. Weil viele Menschen überhaupt gar nicht wissen, was bedeutet es, einen Organspendeausweis zu haben. Frage gebe ich an euch weiter. Wer von euch hat einen? Und jetzt nicht die theoretische Frage, ja, habe ich auch schon mal drüber nachgedacht und wäre ja eigentlich ganz gut, sowas zu haben, aber wenn ich dann einen habe, ist so eine Angst, die kommt ganz schnell bei vielen. Ja, dann habe ich so ein Ding im Portemonnaie und dann habe ich einen Unfall und dann lassen die mich sterben, damit die meine Organe kriegen. Ist natürlich totaler Quatsch. Auf so einem Organspendeausweis gibt es verschiedene Möglichkeiten, die man ankreuzen kann auf der Rückseite. Da gibt es auch die Möglichkeit, ich möchte keine Organe spenden. Oder man kreuzt an, ja, aber nur die folgenden Organe. Oder man kreuzt an, im Falle meines Todes soll diese Person darüber bestimmen. Und dann trägt man seinen Mann oder seine Frau ein oder die Eltern oder ein Kind oder einen Bruder oder eine Schwester. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten. Wichtig ist einfach nur, diesen Organspendeausweis zu besitzen. Hat mir Joko Winterscheid erklärt. Der spielt nämlich in diesem Film mit. Entscheidend ist nur die Entscheidung, den die jungen Helden auf die Beine gestellt haben. 2 Jahre lang haben sie dran gebastelt. Jetzt ist der Film draußen. Könnt ihr euch angucken auf D-Radio Wissen, ist 31 Minuten lang, ist ein Aufklärungsfilm, sehr gut gemacht über Organspende und Joko Winterscheid ist zusammen mit Klaas Häufer Umlauf auch seit 10 Jahren schon bei den jungen Helden dabei, unterstützt den Verein schon genauso lange und hat mir erklärt, warum er es so wichtig findet, diesen Ausweis einfach zu haben.
Jeder hat eine Meinung zu diesem Thema. So, also du kannst, wenn man sich unter 4 Augen unterhält, ne, wenn du sagst, Alter, wie stehst du zur Organspende, wird dir jeder eine Meinung dazu sagen. Aber 75% in diesem Land haben keinen Ausweis, der diese Meinung festhält. Warum macht man das dann nicht einfach? Es ist so einfach, also so logisch einfach und es ist so unverständlich, warum das nicht jeder hat. Und ich glaube, in dem Moment, wo man ihn dann bei sich trägt, ist es einfach schon auch so ein Statement, wo man mal auch zeigen kann, so ich habe einen Organspendeausweis, wenn man mal abends mit seinen Jungs zusammensitzt und über gar nicht mehr weiß, worüber man reden kann, kann man ja auch darüber mal reden. Aber es ist auch tatsächlich eher wichtig, dass man die Leute in seinem Umfeld genauso darüber informiert. Weil wenn man sagt, ich möchte es zum Beispiel nicht, was genauso cool ist, wie ich möchte alles spenden, dann ist es wichtig, dass man seinen Leuten im Umfeld das sagt. Weil die müssen eh, wenn es zu dem finalen Moment kommt, wo dann die Frage gestellt wird, sollen die Organe gespendet werden, muss das Umfeld, also die nahestehenden Personen, die Familie, müssen das nochmal verifizieren, dass der Wunsch wirklich ausgeführt wird. Also am Ende kann auch nochmal jemand sagen, nee, wir wollen das aber nicht, auch wenn er ja gesagt hat. Aber es ist einfach, finde ich, so, man hat eine Meinung dazu, wenn man ganz ehrlich zu sich selber ist, und warum sollte man die nicht auf ein Stück Pappe festschreiben?
Das zu den Verschwörungstheoretikern, die glauben, wenn man so einen Ausweis bei sich hat, dann würde man im Krankenwagen verbluten gelassen oder so, ist natürlich Bullshit. Der Ausweis alleine entnimmt einem noch nicht die Organe. Die nahestehenden Angehörigen, die für diese Entscheidung dann zuständig sind, müssen immer noch sagen, ja oder nein. Joko hat bei diesem Film eine Rolle gespielt, genau wie Klaas. Ich will gar nicht so viel über diesen Film erzählen, ihr könnt ihn euch angucken. Er ist 31 Minuten lang, also er ist ein bisschen länger, weil er in erster Linie in Schulklassen gezeigt werden soll. Ne? 31 Minuten heißt, man kann den Film zeigen und kann in der Unterrichtsstunde auch noch hinterher drüber reden. Guckt ihn euch an, lohnt sich. Joko und Klaas spielen zwei Barkeeper, das nur kurz, damit ihr ungefähr wisst, worum es geht, die auf einer dieser jungen Heldenpartys die Bar machen. Das ist keine erfundene Situation, sondern die prominenten Unterstützer, Jürgen Vogel beispielsweise auch, Fari Yardim auch, die Beatsteaks, die Band aus Berlin auch, sind regelmäßig auf diesen Partys und machen da Theke oder machen da die Tür. Einfach, um ihre Unterstützung damit unter Beweis zu stellen und zu sagen, ey, wir machen hier auch wirklich was, wir reden nicht nur drüber. Und so eine Szene haben sie im Film nachgestellt und eine junge Frau kommt an die Theke und sagt, Mensch, was ist denn das hier für eine Party? Und dann fangen die beiden an zu erklären. Ist ganz süß gemacht, auch mit so ein paar Interviews mit einem Chirurgen aus einer Klinik in Hannover, der spezialisiert ist auf Herz-Lungen-Transplantation, der ganz viele interessante Sachen dazu sagen kann. Und dann gibt es auch einen Animationsfilm, den sie extra haben machen lassen. Alles ehrenamtlich, wie gesagt, selbst auf die Beine gestellt. Dieser Animationsfilm erklärt nochmal genau, wie funktioniert überhaupt eine Organspende. Was muss dafür überhaupt für eine Bedingung hergestellt sein? Nämlich, dass der Hirntod eines Menschen hergestellt werden muss und so weiter und so weiter. Alles in diesem Film drin. Etwas längerer Film, um ihn sich gerade eben mal so anzugucken, sagt Joko auch. Aber das Thema gibt es natürlich auch einfach her.
So, ne? Bin ich vollkommen bei dir. Ich glaube, den Film wird es auch noch in kleineren Ausschnitten dann halt oder in kleineren Sequenzen geben, weil es halt schon so auch einfach nur Ausschnitte sind, die man da zeigen kann, um ein bisschen zu verstehen, was Sache ist. Unser primäres Ziel mit dem Film war ja so eine Art Film zu schaffen für Schulen. Also wirklich für den Unterricht, dass das Thema im Unterricht behandelbar ist, weil es gibt tatsächlich auch sehr wenige Materialien, außer halt irgendwelche Heftchen von 1980, sage ich jetzt einfach mal böse, wo mal jemand sich die Mühe gemacht hat, von irgendeiner Kasse ein Heft zusammenzuschließen und dann wird das halt in den Unterricht reingereicht, kein Schwein interessiert. Wenn aber der Lehrer sagt, Leute, ich habe einen Film dabei, Thema Organspende, habt ihr Bock? Dann sagt jeder Schüler, geil, machen wir. Und da haben wir voll ins Schwarze mit getroffen, glaube ich, was den Punkt angeht. Aber es ist natürlich, hast du vollkommen recht, ein etwas längerer Film, aber es ist auch ein etwas komplexeres Thema, dass man halt auch sagt, so, ja, das sind die Seiten, und die Seiten und die Seiten und die Seiten und die gehören alle zum Thema Organspende und es ist nicht nur einfach diese Karte.
Joko Winterscheid, wie gesagt, seit 10 Jahren bei den jungen Helden dabei. Jürgen Vogel auch, ganz von Anfang an. Der hat sogar mit Claudia Kotter damals noch, also der Initiatorin, die dann selbst an dieser Autoimmunkrankheit gestorben ist 2011, vieles noch mit ihr zusammen gemacht. Und Jürgen Vogel, das wissen einige vielleicht auch nicht, hat einen sehr, sehr persönlichen Bezug zum Thema Organspende.
Meine Schwester hatte Leukämie. Da war ich, glaube ich, 22 oder so. Und dann war ich im Grunde genommen der Einzige, der in der Familie in Frage kam als Spender, weil da werden ja so Tests gemacht und so. Und das hat gepasst und so. Und dann habe ich halt gespendet für sie, 1 Liter Knochenmark. Und sie hat halt überlebt auch, also sie lebt heute noch und ist sozusagen geheilt, was diesen Blutkrebs angeht. Und dadurch war das das erste Mal, dass ich damit zu tun hatte und auch gemerkt habe, dass es natürlich ja lebenswichtig ist, dass es diese Organspenden gibt. So. Und das war ja jetzt eine Lebendorganspende. Und natürlich auch in dem Fall des Ablebens bei Hirntod finde ich es natürlich toll, dass bevor man begraben wird, dass man vielleicht noch Leben weitergeben kann. Deswegen ist es vielleicht ganz gut, dass wir jetzt auch mit den Leuten reden, dass man vielleicht die Möglichkeit hat, vorher sich darüber schon Gedanken zu machen, bevor man selber persönlich betroffen ist.
Jürgen Vogel ist da sehr informiert in dieser ganzen Thematik, hat mir auch noch erklärt, dass aktuell in Deutschland beispielsweise ungefähr 11.000 Menschen auf eine lebensrettende Organspende warten, es aber viel zu wenige Spender gibt, weil man in Deutschland dokumentieren muss, dass man Organspender sein möchte im Fall des eigenen Todes. In anderen Ländern, hat er mir erklärt, ist es ganz anders.
Ja, es gibt ein Modell, wo man sagt, jeder ist prinzipiell Organspender, nur der es nicht möchte, ist es nicht. Das ist viel einfacher, weil man eben laut Umfragen und Statistiken weiß, dass ungefähr 70-75% der Bevölkerung eigentlich sehr positiv gegenüber Organspenden sagt, prinzipiell finde ich super, aber das schon wieder vergessen und nicht mehr drüber reden. Wir leben in einer Zeit, in der du kurzfristig dir Dinge merkst und dann wieder vergisst. Ja, und da muss man die Leute einfach mal auch am Hosenbund packen und sagen, nee, du bist es jetzt. Und wenn du es nicht mehr willst, sagst du halt deine Hinterbliebenen, nee, ich möchte es nicht sein. Und dann bist du es halt nicht mehr. Auch gut. Aber prinzipiell, dass man es mal einfach ist.
Und das ist wirklich ein Thema, bei dem sich Jürgen Vogel in Rage redet, habe ich richtig gemerkt. Wenn man da ein bisschen bei ihm nachhakt, was so die aktuelle Gesetzeslage in Deutschland angeht, wo es eben, wie kurz gesagt, genau andersrum ist, dass man prinzipiell erstmal kein Organspender ist, es sei denn, man dokumentiert es ausdrücklich durch beispielsweise einen Organspendeausweis. Da wird er wirklich richtig fuchsig.
Wir reden ja jetzt hier nicht von irgendeinem Land, wo man sagt, das ist aber sehr weit weg. Spanien hat es geschafft, Österreich hat es geschafft, England hat es geschafft, die Schweiz schafft es. Warum schaffen wir das nicht? Also was ist wichtig? Wirklich die Beantwortung dieser Frage, ich verstehe es nicht. Jede Begründung bis jetzt, und die einzige, die ist für mich, die plausibel ist, weil sie halt alle ihr Geld von den Leuten kriegen, die Interesse daran haben, dass es eben nicht so ist. Punkt aus. Es gibt keine andere Erklärung. Das ist die einzige, und das ist ja nicht das einzige, der einzige Bereich bei uns, was Politik angeht. Solange die Leute eben aus der Wirtschaft noch bezahlt werden, wird es immer so sein, dass Interessen der Wirtschaft getragen werden und nicht der Menschen. Es geht nicht um das Allgemeinwohl. Eins ist ganz klar, für uns alle wäre es besser, es gibt mehr Organspender. Das ist ganz klar. Also wenn man darüber nachdenkt, was Politik bedeutet und soziale Verantwortung, ist eines klar, für uns als Menschen, um unser Überleben zu sichern oder unserer Kinder und unser, wäre es klüger, wir wären alle Organspender, weil dann würde es definitiv mehr Organe geben. Wenn jemand aus irgendwelchen religiösen Gründen, der Papst Johannes Paul II. Hatte auch einen Organspenderausweis, also ein religiöses Problem gibt es dann nicht.
Klare Worte von Jürgen Vogel, der sich seit Beginn dieses Vereins Junge Helden einsetzt und ganz viel bewegen möchte in Sachen Organspende und wie gesagt einen Organspendeausweis zu besitzen, weil es in Deutschland aktuell die einzige Möglichkeit ist, das ganz klar für sich selbst zu dokumentieren, dass man, wenn man dafür in Frage kommt, so traurig dieser Fall ja grundsätzlich ist, aber wenn man dafür in Frage kommt, seine Organe spenden möchte. Guckt euch das an, junge-helden.org ist die Website des Vereins, da könnt ihr euch eine Menge angucken, den Film, diesen 31-minütigen mit Klaas Häufer Umlauf, mit Joko Winterscheib, mit Jürgen Vogel, mit Farah Yardim, mit den Beatsteaks. Den könnt ihr euch angucken auf dradiowissen.de, den haben wir verlinkt bei uns. Und dann beantwortet am Ende die Frage für euch selbst. Warum habt ihr eigentlich keinen Organspendeausweis?
D-Radio Wissen. Eine Stunde Film.
And now for something completely funny.
Was genau wollt ihr wirklich in Orlando?
Topolino l'arrabbiata?
Kommt schon, uns könnt ihr's doch sagen. Ihr wollt zur Villencon, richtig?
Sí, Villencon. Villencon!
Wow, so viele Bösewichte in einem Auto. Gott, wie lustig!
Ich wusste es, dass ihr Schurken seid, wusste ich nicht, Schatz? Wie klein die Welt doch ist. Ich hoffe, ihr seid nicht von der Konkurrenz.
Muss ich vielleicht für die Minions ein klein wenig ausholen? Na, gut, ihr werdet sicherlich den ein oder anderen Teil von Ich einfach unverbesserlich gesehen haben. Zwei Versionen gab es davon, Teil 1 und 2, mit dem Oberbösewicht Gru, der diese kleinen, nervigen, gelben, laufenden Überraschungseier hatte. So als Sklaven, könnte man sagen, ne? Die ihn immer unterstützen mussten bei seinen Boshaftigkeiten. So kleine, laufende Überraschungseier mit wahlweise einem oder zwei Augen, die eben diese komischen Geräusche machen. Die wurden über diese beiden Teile Ich einfach unverbesserlich zu den eigentlichen Helden dieser beiden Filme und haben deshalb jetzt einen eigenen Film bekommen, der am Donnerstag in den Kinos startet, heißt schlicht Minions 3D. Drei dieser Minions aus diesen Hunderten haben sie sich rausgepickt, denn irgendwie muss man ja in so einem Film dann versuchen, dass man Charaktere verteilt. Bei über Hunderten gleichzeitig wäre es ein bisschen schwierig. Also machen sich Kevin, Stuart und Bob, die drei Minions, auf den Weg ganz alleine in die Fremde, denn die Minions haben keinen Bösewicht mehr, dem sie dienen können. Die Geschichte wird also so erzählt, dass es Minions schon seit Jahrmillionen gibt und sie waren also quasi Diener vom T-Rex, bis sie den ausgerottet haben. Immer haben die Minions irgendwelchen Quatsch gemacht, dass ihre jeweiligen Bösewichte, denen sie gedient haben, ums Leben gekommen sind und jetzt suchen sie halt nach wem Neuen und wollen jemanden finden auf der Villencon. Con in Orlando, also quasi der, ja, so eine Art Comic-Con, nur halt Villain-Con, also für Bösewichte, eine Weltausstellung der Bösewichte. Und tatsächlich finden sie da auch die Bösewichtin schlechthin, also dieses Mal ist eine Frau und kein Mann, im Jahr 1968 im blumigen Orlando zur Zeit von Flower Power und so weiter, finden sie Scarlett Overkill, die sich auf dieser Messe präsentiert als größte Bösewichtin aller Zeiten, und die hat interessanterweise, wie passend, ein Jobangebot.
Ich glaube fest daran, dass irgendwo unter euch ein Schurke sitzt, der das Potenzial hat, etwas wahrhaft Großem zu dienen.
Und das könnte wirklich jeder von euch sein.
Wow.
Wie könnten wir das wohl anfangen? Oh, seht ihr dieses kleine, süße Steinchen? Ihr müsst es mir nur aus der Hand nehmen und ihr seid eingestellt.
Halb so wild. Es ist schon fast so einfach.
Ach, kommt schon. Wovor habt ihr Angst? Schnappt euch den Klunker und holt euch den Job. Kommt her!
Ah, okay.
Also, wer es schafft, Scarlett Overkill diesen riesen Rubin aus der Hand zu klauen, der darf für sie arbeiten in Zukunft. Klar, dass sämtliche Bösewichte 2 Meter groß, 2 Meter breit an ihr scheitern, aber am Ende Kevin Stewart und Bob mit dem Klunker in der Hand da sitzen und nun die neuen Handlanger werden von Scarlett Overkill. Und Scarlett Overkill hat nicht irgendeinen Plan, der größte, nächste, boshaftigste Plan aller Zeiten werden soll, sondern eben genau diesen hier.
Wisst ihr, wer das ist?
La Cucaracha?
Das ist Queen Elizabeth, die Königin von England. Oh, ich liebe England. Die Musik, die Mode. Ich spiele ernsthaft mit dem Gedanken, es einmal an mich zu reißen. Wie dem auch sei. Dieser lauwarme Schluck Wasser hat den kompletten Laden unter sich. Ich bin ihr größter Fan. Ich liebe ihre Arbeit. Und ich will wirklich, wirklich, wirklich ihre Krone.
Damit haben diese drei Minions, die also nach einem neuen Zuhause für ihr ganzes Volk suchen, eine Aufgabe gefunden. Sie sollen 1968 der jungen Königin Elisabeth die Krone klauen. Wenn sie das schaffen, dann, das hat Scarlett Overkill ihnen versprochen, dürfen sie alle nachkommen und dürfen alle quasi mit ihr zusammen in ihrem großen Bösewicht-Imperium leben. Was ihr wahrscheinlich nicht rausgehört habt, das hätte ich nämlich auch im Leben nicht rausgehört, dass die deutsche Synchronisation von Scarlett Overkill Caroline Kebekus gemacht hat, die Comedian. Und das hat sie wirklich gut gemacht. Hat das also wirklich schauspielerisch sehr schön hingekriegt im Original. Die Vorlage war dementsprechend gewaltig. Im Original spricht Sandra Bullock, nämlich Scarlett Overkill. Überhaupt, das ist wieder so typisch im Original, in der amerikanischen Produktion. Für Animationsfilme kriegst du die größten Schauspieler. Sandra Bullock spielt Scarlett Overkill. John Hamm spielt sozusagen ihren Mann Herb Overkill. John Hamm kennt ihr aus der Serie Mad Men, da spielt er die Hauptrolle. Jeffrey Rush, Michael Keaton, solche Leute sprechen im Original die Stimmen der einzelnen Figuren. Und bei uns ist es, ja, Caroline Kebekus. Und das war's. Der Rest sind relativ namhafte Synchronsprecher, aber es ist nicht so, dass man da bei uns irgendwie die großen bekannten Schauspieler für kriegt. Zumindest oft. Komisch eigentlich. Wahnsinnig witzig, Minions 3D ohne jede Frage. Ich gehe davon aus, dass ihr irgendwann schon mal Minions gesehen habt. Es ist natürlich viel Torte ins Gesicht, viel Slapstick, viel Missgeschick, viel Fettnäpfchen. Das ist so der Witz der Minions. Aber, und das sage ich auch ganz ehrlich, diese Banana-Language, das, so heißt ja die Sprache der Minions, fängt schon irgendwann so ein bisschen an zu nerven. Also so nach einer halben Stunde habe ich das erste Mal gedacht, ja, habe ich so ungefähr gedacht. Es gibt dann die erste Zeit immer noch so einen Offsprecher, der in normaler Sprache redet, und dann, klar, Scarlett Overkill und die anderen Menschen im Film reden auch normal, aber wenn man so zum 194.000. Mal Banana gehört hat, dann, ja, wie gesagt, akustisch irgendwann ein bisschen nervig, dafür geht der Film aber auch nur knappe 90 Minuten, und wenn ihr die Minions mochtet, in den beiden Ich einfach unverbesserlich Filmen, dann könnt ihr euch diese 3D-Version der Minions auch gut angucken. Technisch gibt es da überhaupt gar nichts dran zu meckern. Wirklich sehr gut geworden. Und die Gags im Großen und Ganzen, ja, bisschen harmlos, aber macht schon Spaß. Also Minions-Fans, gehen rein. Wenn man nicht ganz so überzeugt ist, ja, vielleicht doch nochmal irgendwie Trailer gucken, dann ist die Frage, ob man sich dieses Gequake wirklich die vollen 90 Minuten lang anhören möchte.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Ich bin Tom Westerholt und das hier nicht. Das ist Inga Hindenkamp.
Die Radio Wissen.
Film-News.
Psychologen am Psycho-Set. Das hat man davon, wenn man seinen Schauspielern erlaubt, zu tief in die jeweilige Rolle zu schlüpfen. Man braucht einen Set-Psychologen, zumindest im Fall des Superhelden-Schurkenfilms Suicide Squad. Dort spielt ja unter anderem gerade Oscar-Gewinner Jared Leto die Rolle des Jokers. Und das allem anscheinend nach düsterer und psychopathischer als jemals jemand anderes vor ihm. Regisseur David Ayer hat deshalb dafür gesorgt, dass die Schauspieler nicht nur gut in die finsteren Rollen rein, sondern auch wieder rauskommen und dem Team Set-Psychologen bereitgestellt, die bei Bedarf von den Schauspielern konsultiert werden können. Speziell Jared Leto scheint den auch gut gebrauchen zu können. Er soll sich Kollegen wie Margot Robbie oder Will Smith bereits mit kleinen Geschenken wie einer Ratte oder einem toten Schwein von seiner fiesesten Bösewichtseite gezeigt haben. In knapp einem Jahr können wir dann selbst im Kino sehen, wie böse und Psychologen nötig Suicide Squad geworden ist. Doch nochmal Schokolade zum Frühstück. Was für ein Hin und Her mit dem ewig geplanten, aber nie umgesetzten dritten Teil von Bridget Jones. Seit Jahren wird an einem Wiedersehen mit Renée Zellweger und Colin Firth auf der Leinwand gebastelt und immer gab es Streit und Querelen. Jetzt plötzlich aus heiterem Himmel die Nachricht: Im Herbst soll Drehstart sein für Bridget Jones Baby. Und nicht nur das. Auch Renée Zellweger und Colin Firth sollen immer noch Interesse haben, in ihre Rollen als Bridget und Mr. Darcy zurückzukehren. Wer definitiv nicht mehr dabei sein wird, ist Hugh Grant. Der hatte nicht nur immer wieder betont, für weitere Bridget Jones Filme nicht mehr zur Verfügung zu stehen, sondern in letzter Zeit auch immer wieder sein Karriereende als Schauspieler in Aussicht gestellt. Sollte ab Herbst gedreht werden, gäbe es vermutlich 2016 wirklich wieder mal Schokolade zum Frühstück. Und noch ein dritter Teil. Nicht ganz so überraschend, aber dennoch Grund zu großer Freude ist die Meldung von diesem dritten Teil. Star Trek Beyond. So wird er nämlich heißen. Der dritte Teil der Neuauflage mit Chris Pine als jungen Kirk und Zachary Quinto als jungem Spock. Nach deren bisher letzten gemeinsamen und extrem erfolgreichen Weltraumabenteuer Into Darkness geht es jetzt also weiter. Die Dreharbeiten haben begonnen, das bestätigen jetzt erste Bilder vom Set. Und da die von Regisseur Justin Lin persönlich getwittert wurden, dürfen sich die Fans ab jetzt wohl auf regelmäßige Nachrichten vom Sternenflotten-Set freuen. Am Drehbuch für Teil 3 hat dieses Mal übrigens Scotty-Darsteller Sime Peck mitgeschrieben. Es dürfte also auch die eine oder andere sehr witzige Szene geben. Ein Starttermin wurde auch noch gleich mit rausgehauen. Am 21. Juli 2016 soll Star Trek Beyond ins Kino kommen.
D-Radio Wissen. Eine Stunde Film.
2007 hat der Starfotograf Oliviero Toscani für das italienische Modelabel Nolita Fotos gemacht, die um die Welt gegangen sind. Und einige von euch werden sich sicherlich an diese Bilder erinnern. Es waren nämlich Fotos vom Model, von der Schauspielerin Isabelle Caro, die 2007 auf diesen Fotos gerade mal noch 32 Kilo gewogen hat. Eine Frau, die damals schon sehr schwer unter Anorexie gelitten hat. Die Bilder gingen um die Welt und schon kurze Zeit später hatte man auf der Mailänder Modemesse, wo die Bilder auch gezeigt worden sind, schon wieder Angst. Sie könnten eben nicht nur abschrecken, die Bilder, sondern vielleicht sogar junge Frauen animieren, diesem Beispiel zu folgen und auch in diesen Abnehmwahn abzudriften, in diese Krankheit, die in vielen Fällen ja nun mal tatsächlich unheilbar ist, bei der Menschen sich letzten Endes zu Tode hungern. Diese Bilder und Poster wurden also damals alle, nachdem sie so viel Aufsehen erregt haben, gleich wieder abgenommen. Die Bilder sind aber geblieben, zumindest in den Köpfen der Menschen und weiterhin auch um die Welt gegangen. Es ist damals viel diskutiert worden über diese Bilder und irgendwann stand dann auch Isabelle Caro im Zentrum der Aufmerksamkeit. Sie ist interviewt worden, sie ist eingeladen in Sendungen und hat damals oft ein Bild von sich selbst abgegeben, einer traurigen jungen Frau mit einer schwierigen Kindheit, mit einer schweren Vergangenheit. Teilweise ging es so weit, dass einige Menschen ihr auch vorgeworfen haben, die Medien tatsächlich zu instrumentalisieren, um sich selbst in der einen oder anderen Art und Weise darzustellen. Letzten Endes ist sie 2010 an den Folgen ihrer Anorexie gestorben und jetzt, 5 Jahre später, kommt am Donnerstag eine Dokumentation in die Kinos mit dem Titel Seht mich verschwinden. Die Regisseurin Kiki Allégier, die den Film gemacht hat, hatte damals viel Zeit mit Isabelle Caro verbracht, hat sie bei einigen Terminen begleitet, sie kennengelernt und benutzt also sozusagen Ausschnitte von damals, teilweise selbst von ihr, gedrehtes Material, aber auch kombiniert mit Material aus diversen Fernsehauftritten beispielsweise, und hat das zu einem sehr interessanten Mosaik zusammengesetzt, das nämlich eigentlich nicht nur, das finde ich so bemerkenswert an dieser Dokumentation, keine Beschreibung eines reinen Leidensweges ist. Also nicht nur die reine Abbildung einer jungen Frau, die relativ zielsicher auf ihren eigenen Tod zusteuert, die immer weniger wird, bis sie irgendwann so geschwächt ist, dass ihr Körper nicht länger lebensfähig ist, sondern diese Regisseurin wirft auch Fragen auf und geht tatsächlich ein bisschen weiter zurück und hat auch Nachforschungen bis tatsächlich in die Kindheit, die frühe Jugend von Isabelle Caro angestrebt und da einiges Interessantes herausgefunden. Und so hat man am Ende ein sehr interessantes Bild, nicht nur von einer Krankheit, die schlimm ist und die bedrohlich ist, sondern auch eben von dieser französischen Schauspielerin und Model, muss man ja fast in Anführungszeichen sagen, Isabelle Caro, Model wider Willen, wenn man so will. Ich hätte euch gerne den einen oder anderen Ausschnitt vorgespielt aus dem Film. Das gestaltet sich nur ein bisschen schwierig, weil es keine irgendwie deutsch synchronisierte Version gibt. Es gibt die Originalversion, die französische, teils französisch, teils englisch mit deutschen Untertiteln. Ist sicherlich auch nicht ganz so einfach, den Film irgendwo in einem Kino zu finden, weil er natürlich in den großen Kinos eher nicht laufen wird, sondern eher so in den kleineren Programmkinos. Aber ist ein Tipp, den ich euch trotzdem für Donnerstag mit auf den Weg geben möchte, wenn ihr die Möglichkeit habt, den zu sehen und wenn ihr euch für diese Geschichte interessiert und wenn ihr eine ganz interessant und sehr hochwertig verfilmte Biografie sehen wollt, dann guckt euch diese Geschichte von Isabelle Caro ruhig nochmal an. Ist wie gesagt nicht so ein Tränendrüsen-Ding, dann würde ich dafür hier keine Werbung machen, weil dann wäre mir der Film vermutlich in erster Linie auf die Nerven gegangen. Sondern, wie ich eben schon gesagt habe, wirft ein ganz interessantes Bild aus verschiedenen Perspektiven, sowohl auf die Krankheit als auch auf die Person Isabelle Caro. Der Film heißt Seht mich verschwinden, ist ab Donnerstag ja in dem ein oder anderen Kino bestimmt zu sehen und ist eine Empfehlung.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Ich schlage mich nicht mit Mädchen.
Hier schlägt sich keiner mit keinem. Das ist ein Selbstverteidigungskurs. Du darfst nicht schlagen und du wirst nicht geschlagen. Du hast also nichts zu befürchten.
Es geht nicht darum, dass ich irgendwas befürchte.
Na los, du packst da schon.
Gebt euch die Hand.
Fangt an!
So ist das, ne? Wenn man sich eigentlich vorgenommen hatte, sich nicht mit Mädchen zu hauen, dann aber blöderweise am Strand vor allen anderen von dem Mädchen verhauen wird. Was hier passiert ist, ist Folgendes. Arnaud, der gerade mit seinem Bruder zusammen die Schreinerei seines Vaters übernehmen musste, möchte einfach nur ein bisschen Urlaub am Strand machen mit ein paar Kumpels, den Tod des Vaters sozusagen auch ein bisschen verdauen und trifft dann diese merkwürdige Gruppe ebenfalls junger Menschen, die so einen Selbstverteidigungskurs da am Strand machen. Und ehe er es sich versieht, ist er in einem Kampf mit Madeleine. Madeleine ist halben Kopf größer als Arnaud und eine ziemliche Kante. Keine klassische Schönheit auf den ersten Blick, aber man merkt schon relativ zeitig bei diesem ersten Aufeinandertreffen, irgendwie ist da so ein bisschen was zwischen den beiden. Zumindest Arnaud ist so ein kleines bisschen verknallt in dieses merkwürdige Mädel, das ihn da irgendwie rund macht am Strand. Die will aber überhaupt gar nichts von ihm wissen. Das Ganze plänkelt so ein bisschen vor sich hin und als er eigentlich schon denkt, dass er die Frau sowieso nie im Leben wieder sieht, ist er bei ihren Eltern im Garten, die nämlich so ein kleines Gartenhaus aus Holz und Pavillon sich bauen lassen wollen an ihrem Pool. Da hat er einen Auftrag mit seinem Bruder zusammen und dann kommt aus dem Pool gestiegen natürlich eben Madeleine. Damit ist der Kontakt dann wieder hergestellt. Die beiden fangen zaghaft an, zumindest sich miteinander zu unterhalten. Arnaud ist interessiert, Madeleine immer noch in erster Linie genervt, aber offenbar nicht wirklich von Arnaud, sondern von irgendwas anderem. Arnaud kriegt raus, Madeleine hat etwas vor. Und das hört sich wirklich abenteuerlich an.
Hast du dich nun verpflichtet oder willst du nur den Kurs machen?
Wenn ich zu diesem Regiment will, was Fakt ist, muss ich den Vorbereitungskurs machen.
Jetzt braucht man fürs Militär schon einen Vorbereitungskurs? Ich hab gedacht, man geht da einfach hin und fängt an.
Kommt auf das Regiment an. Ich will zu einem der härtesten und die nehmen einfach nicht jeden.
Welche Art von Härte?
Na, die Art, bei der du dich einscheißt. Die Art, bei der du dir zum Schlafen ein Loch gräbst, aber nicht zum Schlafen kommst.
Madeleine hat es sich in den Kopf gesetzt, zum französischen Militär zu gehen und, wie gerade gehört, nicht in irgendeine Pipi-Einheit, sondern dahin, wo man sich vor Angst in die Hose scheißt. Arnaud findet das natürlich relativ befremdlich, aber blöderweise hat er nun mal jetzt irgendwie ein Auge geworfen auf Madeleine und denkt sich, naja gut, wenn sie das halt so will, dann mache ich das halt mal mit, so weit wie es geht. Selbst an jenem verzweifelten Tag, an dem Madeleine feststellt, dieses Bewerbungsregiment, das einige Zeit lang da in der Nähe der beiden so ein Camp aufgeschlagen hatte, wo man sich bewerben konnte, das scheint wie vom Erdboden verschluckt zu sein.
Weißt du, wo die Soldaten hin sind? Am See ist keiner mehr, auch kein LKW.
Die sind weitergefahren. Sie werden wohl inzwischen an der Küste sein. Soll ich dich hinbringen?
Ich habe einen Helm in der Garage.
Was macht man als frisch verliebter junger Franzose natürlich? Man packt sich das Mädel hinten auf sein Moped und fährt der Infanterie sozusagen hinterher, damit sie sich beim Militär endlich anmelden kann, was ja nun mal ihr Lebenstraum ist. Arnaud allerdings denkt sich, wenn die jetzt zum Militär geht, dann ist sie ja weg. Also meldet er sich selbst auch an. Und da wird der Film wirklich, er kriegt so diese Art von Komödie, die wir kennen aus ziemlich beste Freunde. Wir haben im Hintergrund ein ernstes Thema, nämlich zum Militär zu gehen, sich zu verpflichten, auch in den Krieg zu ziehen. Aber gleichzeitig ist es auch eine sehr charmant französische Art und Weise, sich mit dieser ganzen Kriegsmaschinerie auseinanderzusetzen und auch den ein oder anderen Witz darüber zu machen. Also dieses Camp, in dem die beiden dann schließlich landen, wo sie vorbereitet werden sollen, aufs Militär wird geleitet von zwei totalen Hiopies, die sich da als Ausbilder ausgeben. Das ist also alles nicht so wirklich ernst zu nehmen. Aber es gibt wunderschöne Situationen zwischen Arnaud und Madeleine in diesem Camp, wo sie also so extra auf sich allein gestellt im Wald überleben sollen. Und muss man mal gucken, was man so findet zum Essen.
Ich suche mal Moos zum Dach abdichten.
Da drüben nicht. Da sind meine Fallen.
Ah, okay. Hoppla.
Da kannst du auch nicht lang gehen.
Na gut.
Du machst am besten einen großen Bogen.
So etwa?
Ja.
Und vor allem machst du diesen großen Bogen am besten um mich, denkt sich Madeleine, und Arnaud scharwenzelt weiter um sie herum. Dieses Hölzerne an dieser Liebesgeschichte ist wirklich sehr reizend. Es dauert Ewigkeiten, bis da überhaupt mal irgendwas zwischen den beiden passiert. Aber diese Hartnäckigkeit, mit der Arnaud dieser Madeleine hinterher rennt, das hat wirklich etwas sehr Bezauberndes. Ab Donnerstag im Kino, dieser Film heißt Liebe auf den ersten Schlag, könnt ihr euch auf jeden Fall sehr gut angucken. Damit entlasse ich euch aus diesem Dienstagabend aus Eine Stunde Film. Ich bin Tom Westerholt gewesen die ganze Stunde lang und werde es vermutlich auch noch den Rest des Tages sein. Wenn ihr möchtet, hören wir uns nächsten Dienstagabend wieder zu Eine Stunde Film bei D-Radio Wissen. Dann bin ich vielleicht immer noch Tom Westerholt, aber nur, wenn es wirklich richtig gut läuft.
D-Radio Wissen. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag von 20 bis 21 Uhr.